Kurt Dahlke, niemand Geringeres, Keyboarder und Gründungsmitglied der Band Vielfarben. Das ist deswegen bedeutend, Gründungsmitglied zu sein, weil es ist doch schon eine ganze Weile her, ne? 79 war das.
Ja, ganz so früh war es nicht. Ich glaube, die Platte ist erst 81 oder 80 erschienen.
Monarchie und Alltag.
Ja, genau. Davor war ich nicht Mitglied. Also ich habe auf der Platte ein paar Töne gedrückt, sozusagen. Ich war da damals mit im Studio, war aber nie zu der Zeit damals kein festes Mitglied der Vielfarben. Ich bin erst 2002 durch meine Produktion von Knietief im Dispo bin ich dann festes Mitglied geworden.
Aber ansonsten immer so mit, ja, mit einem Auge mindestens und einem Fuß.
Ja klar, wir haben ja auch mit unserem Label Atatak damals auch Sachen von Vielfarben veröffentlicht. Die Besetzung der Vielfarben hat sich ja auch in den 80er Jahren extrem verwandelt. Also immer wieder kamen neue Leute dazu. Man verlor ja schon fast den Überblick, wer da alles schon mitspielte. Und erst, wie gesagt, in diesem Jahrtausend ist es dann zu einer ganz stabilen Formation geworden. Also wir sind jetzt in der Formation bis auf den Gitarristen. Sind wir seit 2002 zusammen.
Also es war dann fast wie so eine Art Bandkollektiv, kommen und gehen.
Ja,
Also gar
das
nicht
lag ein
so
bisschen daran,
fest.
die Gruppe hatte ja, als damals die Monarchie und Alltag erschienen, erstmal keinen großen Erfolg und da hat der Sänger Peter Hein damals beschlossen, er möchte doch lieber in seinem normalen Job weiterarbeiten, er möchte nicht das Risiko eingehen, in Musiker zu werden oder Sänger zu werden. Und dann wurde diese Platte aufgrund der Auskopplung, glaube ich, der Single, Es geht voran, Geschichte wird gemacht, was zum Hit wurde, dann plötzlich, war plötzlich in aller Munde. Und die Gruppe sollte dann ganz schnell auf Tour gehen und da war er dann gar nicht mehr dabei. Das heißt, da musste also schnell ein Ersatzsänger gefunden werden in Form von Thomas Schwebel, der ja auch schon Gitarre bei den Vielfarben spielte. Und dann hat sich diese ganze Besetzung durch die Platten in den 80er Jahren immer weiter gewandelt. Also das fing dann damit an, dass ein anderer Bassist da war und es waren ja, also es gab immer wieder Veränderungen in der Gruppe und es wurde dann ja 91 nochmal ein Revival versucht mit der Originalbesetzung. Das kam aber ein bisschen zur Unzeit, weil ich denke mal, 91 waren die Leute doch eher begeistert von der ganzen Technowelle, die da war. Und das war ein Album, was einfach nicht in die Zeit passte. Und
Ihr
erst,
eigentlich auch?
bitte?
Mochtet ihr das auch oder habt ihr das eher kritisch gesehen?
Ich mag das sowieso, elektronische Musik. Ich komme ja aus der elektronischen
Eben,
Musik.
ja.
Insofern habe ich da gar nichts gegen. Aber das Album war so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es klang halt wie so ein Rockalbum und ich glaube, das hat deshalb auch keine große Resonanz erfahren. Und erst 2002 durch die Wiedervereinigung auch wieder in Originalbesetzung, bis auf den Schlagzeuger, also bis auf Uwe Bauer, der nicht mehr spielen wollte und konnte. Ist es erst wieder losgegangen?
Meinst du, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass durch diese unterschiedliche Besetzung überhaupt das Projekt Fehlfarben überlebt hat? Weil so, also man stellt sich sehr schwierig vor, so eine lange Zeit so eng zusammen zu bleiben, ohne dass es kracht.
Ich glaube, das Erfolgsrezept ist eher, im Augenblick liegt eher darin, dass wir uns nicht so sehr auf der Pelle hängen. Wir wohnen überall in Deutschland verteilt, beziehungsweise Peter sogar in Wien. Ich wohne mit Micha in Berlin. Die Saskia Schlagzeugerin wohnt in Köln, der Gitarrist wohnt in Düsseldorf und Frank am Bodensee. Also wir treffen uns eigentlich immer nur, wenn irgendwelche Sachen wie Tourneen oder Schallplatten oder überhaupt Aufnahmen oder Proben anliegen, treffen wir uns zusammen. Und da können wir uns natürlich, wir sind jetzt nicht so eine Band, die sich jede Woche im Proberaum trifft und deshalb gehen wir uns auch nicht so auf die Nerven. Wir kommen also immer zusammen für Tourneen zum Beispiel und das ist dann wirklich wie so ein freudiges Wiedersehen, sage ich mal. Und das macht sich in der Gruppenstimmung auch natürlich dann gut bemerkbar.
Und ihr habt dann nebenher noch allerlei andere Dinge zu tun, oder? Künstlerisch.
Ja, hauptsächlich, ich denke mal, Saskia, Thomas und ich leben hauptsächlich von der Musik. Micha auch. Bei Frank ist es ein bisschen anders. Der betreibt noch mit seiner Frau zusammen ein Hotel am Bodensee. Und Peter macht eigentlich auch hauptsächlich künstlerische Tätigkeiten im weitesten Sinne. Also er schreibt ja auch. Also wir sind da schon ein bisschen drauf fixiert. Also wir machen jetzt nicht irgendwelche anderen Jobs noch nebenher. Ich meine, gut, unser derzeitiger Gitarrist ist halt Gitarrenlehrer, aber das hat natürlich auch was mit Musik zu tun.
Ist aber auch harte Arbeit, ne? Es
Ja.
ist halt ein Brotjob, ja. Gut, reden wir über ja, das neueste Werk, das 13. Ist das richtig? Also es ist schwierig mit der Zählung, wenn da noch mittendrin ein Coveralbum und ein Live-Album
Ja, ist richtig.
auftaucht,
Ja, ich
aber
habe selber
drücken
jetzt
muss.
nicht ganz auf dem Schirm. Ich habe selber noch nicht ganz wirklich
Aber
mitgezählt.
13 klingt gut.
13 klingt jetzt gut, ja.
Über Menschen, unter Tieren, über Punkt, Punkt, Punkt Menschen. Bisschen schwierig mit der Betonung, das ist, glaube ich, dann auch der Witz des Titels. Also ein bisschen
Ja.
die Anspielung auf diesen nietzscheanischen Idealmenschen, natürlich mit einem sehr kritischen Unterton, nehme ich an.
Ja.
Aber sonst kann man es auch lesen, also würde ich es lesen, ist es ein Album über Menschen.
So zweideutig sollte es sein, ja. So zweideutig ist es gemeint.
Ist aber auch ganz schön allgemein, ne? Über Menschen. Also es ist viel möglich, ein Album über Menschen zu machen.
Ja, Peter ist natürlich jemand, wenn er textet, fühlt natürlich immer da, wo er gerade ist und versucht die Situation zu begreifen und macht eigentlich über das, was er gerade sieht und empfindet, die Texte. Insofern sind auf dem Album auch Texte, die zum Beispiel den Bodensee betreffen, weil wir einen Teil der Aufnahmen da gemacht haben. Und er hat dann wirklich da in einem Café oder in einer Kneipe gesessen und oder den Seeblick, der da, von dem die Rede ist, hat er natürlich schon mitverarbeitet. Genauso ein Teil der anderen Aufnahmen ist in Berlin geschehen. Deshalb ist diese Alle wollen rein, wir wollen raus, ist so ein bisschen eine Anspielung auf Berlin. Und ich denke, Peter greift immer das auf, was ihn gerade so umgibt und deshalb, ja, über Menschen, die ihn umgeben.
Ja, am Bodensee unter anderem entstanden, weil der Bandkollege da ja das Hotel betreibt. Also fand
Genau.
ich einen lustigen Gedanken. Ich habe es wirklich vor mir gesehen in so einer fast schon Idylle, ne? Und abgeschieden, das war dann im Winter, wo eh keine Touri-Saison war und ihr da ganz ab, also ganz alleine
Genau.
und einsam über dem
Genau, wir haben dann ein großes
Nebel
Zimmer
Bodensee.
belegt und haben uns da breit gemacht und sozusagen ein mobiles Studio aufgebaut.
Welcher Ort ist das?
In Überlingen.
Okay, also es ist nicht Konstanz, was ja noch einigermaßen groß und bekannt ist und wo ein
Ja.
bisschen was los ist. Also Überlingen ist dann wahrscheinlich echt tote Hose, ne, gewesen.
Ja, ist aber ein sehr netter Ort. Also wir haben uns da durchaus wohlgefühlt. Wir waren insgesamt dreimal da für Aufnahmen und dann haben wir aber natürlich ein paar Sachen sind woanders eingespielt. Das Schlagzeug beispielsweise ist in Berlin eingetrommelt und die Gitarrenaufnahmen, die wir da gemacht haben, haben wir dann doch nochmal in einem professionellen Studio nochmal eingespielt. Die Situation bei der Platte war ja auch diesmal so, wir hatten zwei Platten eingespielt mit dem Produzenten Moses Schneider, der sehr darauf achtet, dass man die Sachen live macht. Und bei der letzten Platte war es sogar so, dass er mehr oder minder ein Overdub-Verbot verhängt hat und hat gesagt, wir spielen das jetzt alles live ein, auch mit Gesang, dass das, um uns eben abzuheben von anderen Bands, ich sag mal Bedroom-Produzenten, die alles im Overdub-Verfahren, also nacheinander aufnehmen, dass man eben keinen Click-Track hat und eben keine Sache, an der man sich festhalten kann, sondern man spielt die Sachen wirklich zusammen ein. Und da haben wir auch viel Spaß dran gehabt, aber wir hatten jetzt eigentlich gesagt, okay, jetzt haben wir zwei Platten so gemacht. Jetzt möchten wir mal wieder eine Platte machen, die produziert ist, also wo wir kein Overdub-Verbot haben, sondern da kann auch mal eine Gitarre ersetzt werden oder da kann der Gesang auch mal wieder ausgebessert werden. Wir wollten also ein bisschen songorientierter oder ein bisschen mehr produzieren. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass wir uns so eine lange Studiozeit, die dafür notwendig ist, einfach gar nicht leisten können. Und sind dann auf die Idee gekommen, okay, dann spielen wir es eben dezentral ein, also eben im Hotel zum Beispiel oder wir mieten dann nur für 2 Tage ein Studio, wo wir dann die Schlagzeugaufnahmen machen und oder die Gitarrenaufnahmen eben in Düsseldorf. So ist das Ganze dann eben so ein bisschen im Patchwork-Verfahren entstanden.
Welche Form liegt dir mehr der Produktion?
Ja, Produktion mag ich eigentlich gerne, weil ich gerne ein Fummler bin, der noch Sachen gerne korrigiert oder hin und her rückt und sagt, ach, das finde ich an der Stelle aber nicht so schön, kannst du das bitte nochmal machen. Ich bin so ein bisschen Perfektionist in der Beziehung.
Und du warst dann für die elektronischen Parts vor allem zuständig und die sogenannten Dancefloor-Momente, über die auch
Ja,
gesprochen.
ich habe die Produktion mehr oder minder koordiniert. Also ich habe dann bis zu einem bestimmten Punkt das produziert. Und es kam dann an einen Punkt, wo ich dann so sehr drin war in der Sache. Also man kann, gewinnt dann natürlich auch schlecht Abstand, wenn man sich dann 2 Jahre mit den Sachen umgibt, dass wir dann sozusagen Externe nochmal wieder reingeholt haben. Wir haben die Sachen Moses wieder vorgespielt, unseren Produzenten, und haben gesagt, hör dir das mal an, was sagst du jetzt dazu? Und der hat dann uns Tipps gegeben. Und dann haben wir es auch nicht selber gemischt, sondern das hat dann Timo Blunk gemischt in seinem Studio in Hamburg. Und weil wir da auch selber so ein bisschen zu stark drin steckten. Also wir wollten, dass dann jemand von außen auch nochmal drauf guckt.
Wer ist denn für die Coverkunst zuständig? Ich nehme an, das ist ein Gemälde, was
Genau,
man da
das sind
sieht.
zwei
Also
Gemälde,
so ein
Vorder- und
Wirkt
Rückseite von
futuristisch
der
fast schon. Das ist eine
Anna Meyer,
Stadt.
das ist eine Künstlerin aus Wien, die Freundin von Peter. Lebenspartnerin, wie man so schön sagt.
Da wird ein Schuh draus. Aber also sehr schön. Es ist sehr bunt, kräftig, so ein bisschen
Ja, was
futuristisch.
mir
Was
daran
ist
sehr,
denn?
sehr gut gefällt, auch ist, dass wenn man das mit anderen, ich habe es in einem Schaufenster zum Beispiel gesehen, mit anderen, das waren dann, war zu dem Zeitpunkt LPs, also Vinyl, und da fällt es schon sehr auf, weil es Farben sind, die normalerweise im Augenblick nicht verwendet.
Also ein
Auf,
starkes Blau ist drin zum Beispiel,
genau.
ne? So ein bisschen wie die Entstehung der Nacht von den Zitronen. Das war ja auch sehr blau.
Ja.
ja, und da drauf zu sehen, auch ist vielleicht dann auch eine Anspielung auf einige Songs. So ein hipper Stadtpapi, der einen Kinderwagen schiebt. Also
Ja, ein
der
bisschen. Was
moderne
man
Mann
vorne
von
drauf sieht,
heute.
ist die Kulisse des neu erbauten, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, ich glaube, Kö-Karree, an der Königsallee in Düsseldorf. Da ist ja sozusagen eine große Investition getätigt worden. Da ist eine Hochstraße abgerissen worden und dann hat ein berühmter Architekt, Liebermann, hat dann da ein Kö-Bogen heißt es, so ein Architektur Ding hingesetzt. Unten drin ist ein Apple Store und also ein ziemlich gewaltige Architektur. Und davon hat sie sich eben, ich glaube mal, auch inspirieren lassen. So, ja, eine gewisse Gesellschaftskritik ist in dem Bild natürlich auch drin. Das sei es nun das Apple-Logo, das Verfremdete oder diese etwas verlorenen Enten, die da rumlaufen.
Das sind dann die Menschen unter den Tieren. Ne?
Genau.
Ja, Bodensee, inspirierte Songs, Muller vom Bodensee, Sturmwarnung. Mehr habe ich jetzt
Ja,
auf den
genau.
ersten Blick
Das sind
nicht
die beiden
erkannt.
Songs, die eindeutig da entstanden sind.
Aber Muller vom Bodensee habe ich mich gefragt, ja, laufen die da rum? Ich könnte es mir vorstellen. Das ist das wirklich so wörtlich gemeint? Oder steht das als Metapher?
Ich befürchte, er hat jemand gesehen, auf den das genau passte und hat drüber geschrieben, ja.
Okay. Und über die Sturmwarnung, also finde ich eigentlich ein ganz, ganz nettes Lied. Da wurde gesagt, naja, das hätte auch von Helge Schneider kommen können.
Ja.
Ich weiß, also ich verstehe, was gemeint ist, wenn ich es höre. Und bei mir geht es generell so, wenn ich Peter singen höre, habe ich immer das Gefühl, Mensch, meint er das eigentlich ernst? Ja, also da ist immer so eine, finde ich, immer so eine, was Komisches und was Klamaukiges oder Übertriebenes in seiner Stimme. Das müsste ich ihn jetzt fragen. Also es hat für mich immer was so Überzogenes auch, wenn er singt. Und
Ja.
andererseits seid ihr ja so eine, als Band so eine, ja so eine Festung der linken Kritik fast schon. So werdet ihr ja rezipiert oder seht euch vielleicht auch selber so. Also das fand ich einen interessanten Widerspruch für
Ja,
mich.
ich glaube, dass das Peter schon sehr ernst meint. Also er hat häufig Momente, wo er sich fast schon von sich selber distanziert, also wo er sich über sich selber auch lustig macht. Aber ich glaube, das passiert in anderen Stücken oder das ist eher so, dass er dann tatsächlich sich auch selber da tatsächlich auch anspricht und dass man das auch mitkriegt. Aber in so, ich glaube, dass so ein Stück wie Sturmwarnung, dass das wirklich so gemeint ist, dass das gar nicht ironisch gemeint ist.
Trotzdem wird euch bei dem Album besonders vorgeworfen, dass eben die Kritik fehlt und die Klage, obwohl es doch gerade so viel zu kritisieren gibt.
Kann ich ehrlich gesagt
Und ja.
nicht nicht so sehen. Ich finde, die Texte sind schon sehr pointiert. Sie sind vielleicht nicht mit einem Finger direkt das Problem ansprechend, aber das ist halt auch das Problem, wenn man über eine längere Zeit hinweg ein Album macht, dass dann die Texte nicht ganz so tagesaktuell sein dürfen, weil das sonst zum Zeitpunkt, wo es rauskommt, einfach wieder völlig deplatziert wirkt. Aber ich habe gerade, ich zum Beispiel mag das Stück unheimlich gerne, der Dinge stand. Ich finde, das ist schon sehr pointiert und schon sehr klar, was er damit sagt. Und kann da nicht nachvollziehen. Ich finde die Texte auch nicht, also ich finde die eher besser als von den letzten Alben. Bei den letzten Alben hatte ich das Gefühl, dass sie ein bisschen, wie soll man sagen, mit der heißen Nadel teilweise gestrickt waren. Also das war, da waren die Statements mir ein bisschen zu Larifari, aber ich finde, das ist jetzt hier doch schon ziemlich klar unpointiert, was er da sagt.
Aber auch immer mit einer gewissen Komik drin. Also das finde ich auch gut. Das ist immer so was Schalkiges im Nacken, viel Ironie.
Ja, ja.
Ja, der Dinge stand, du hast es gerade angesprochen, auf den ersten Blick, also da singt er sowas wie mit der App in der Hand und das Auto gerannt, also ein sehr, ja, zynisch lustiges Bild, wenn man sich so vorstellt, obwohl es natürlich nicht lustig ist, mit Beats auf den Ohren das Leben verloren. Dann denkt man, ach, okay, alt gegen jung und jetzt, ja, so dieses Motto, früher war alles besser und die heutige Jugend ist nicht mehr politisch und was sollen wir uns überhaupt mit denen abgeben. Aber dann kommt ja im Nachklang das Gleiche in Grün eben auf die eigene oder auf die ältere Generation bezogen. Also ja, es kriegen ja alle ihr Fett ab.
Insofern ja, ich, alter Sack, hab's doch nicht in der Hand, von wem ich genervt werd. Ja, also genau. Das ist schon, ich meine, wir sind ja zu einer Zeit rezipiert worden, Anfang der 80er Jahre, wo wir auch gegen so eine schlappe ältere Generation angetreten sind. Also wo wir gesagt haben, also diese ganzen alten Rocker, das geht uns wirklich auf die Nerven, wir müssen was Neues machen. Und jetzt sind wir selber in dem Alter und stellen fest, jetzt sind wir eigentlich selber in der Verantwortung und jetzt könnten eigentlich wieder die jungen Leute kommen und auf uns zeigen, aber das tun sie ja gar nicht. Also kann man sich eigentlich nur wirklich selber als alter Sack titulieren und sagen, was haben wir, jetzt haben wir es eigentlich in der Hand, aber so wirklich was draus geworden ist ja nicht. Haben wir wirklich was verändert an den Sachen, die wir angeprangert haben? Nee, nicht wirklich.
Ja, eben, also man versucht immer ein bisschen auf die anderen das zu schieben oder da drauf zu gucken, was machen die falsch, statt zu gucken, was man selber gemacht hat oder macht. Grundsätzlich das Problem, wenn man Kritik übt.
Ja.
Urban Innozenz, so wird es ja gesungen,
ja.
Also die urbane Unschuld. Ja, so ein linker Opportunismus in Berlin. Also alle bilden sich ein, sie machen es richtig und dabei machen sie es gerade falsch. Also es ist auch sowas Unreflektiertes. King of Inconsequence. Ist das jetzt so ein spezieller Seitenhieb an Berlin?
Ich glaube, das ist auch ein spezieller Seitenhieb auf eine etwas größere Politik. Also dass die, ich weiß nicht, ob ich ihn da richtig interpretiere, aber mit Innozenz ist natürlich auch der Papst gemeint. Also der Papst Innozenz, er schreibt ja oder er sagt ja auch Kanzler und Papst der Einigkeit, eure Scheinheiligkeit. Also er geht natürlich auch schon in dieses politische Statement rein und dass die ganze große, diese große Politik eine große Scheinheiligkeit ist. Und ja, und die kleinen Beschreibungen in der Strophe sind halt dann die, ist schon die, ja, schon die, wie soll man sagen, die Jubes, ja, also.
Also vielleicht so grundsätzlich nochmal die, zur Positionierung, ich habe eben schon gesagt, ihr wurdet und werdet immer als linke Band wahrgenommen. Man muss sich heute fragen, was ist das überhaupt noch? Also was für eine Vorstellung hat man davon? Was war es früher? Was ist es heute? Und wie verortet ihr euch da in diesem ganzen großen Kosmos überhaupt? Also steht ihr da nicht mittlerweile drüber, mal so gefragt?
Ja, das Seltsame ist ja, der größte Hit der Fehlfarben, Es geht voran, ist ja instrumentalisiert worden von allen möglichen Leuten. Sei es nun, dass die Hausbesetzerszene in den 80er Jahren in Berlin das aufgegriffen hat und das ging weiter bis zu einer völligen Verkommerzialisierung, dass RTL das in der Fernsehshow eingesetzt hat, bis zum Höhepunkt irgendwann in den 2003 oder 2004 ist das auf einer Neonazi-Demo in Leipzig gespielt worden. Das hat uns dann jemand kolportiert. Also es ist von allen möglichen politischen und sonstigen Leuten für sich vereinnahmt worden als ihre Hymne. Und das sagt ja eigentlich schon viel aus über die Texte, die man so oder so interpretieren kann. Und ich finde, das hat sich ein bisschen verändert. Also diese völlige Allgemeingültigkeit dieser Texte, wie sie noch auf Monarchie und Alltag herrschte, was natürlich von den Linken gerne aufgegriffen wurde, aber damals auch, glaube ich, noch gar nicht so gemeint war. Das hat sich dann doch ein bisschen konkretisiert. Also wenn man jetzt auf das Album guckt, stellt man doch fest, dass die Texte doch eindeutig sich ein bisschen eindeutiger positionieren oder ein bisschen klarer sagen. Was die Fehlfarben immer ausgemacht hat, ist zu sagen, was nicht stimmt und oder schon eine Kritik zu haben, ohne eine Lösung anzubieten. Das ist vielleicht auch das Manko. Aber ich denke, dass sich da schon auch viele wiederfinden in den Texten und dass das eher, denke ich, doch auch die Linken sind.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass die Linken das auch sich wünschen und brauchen, diese Kritik. Je expliziter, desto besser, auch wenn du sagst, das ist schwierig, sich auf konkrete Dinge zu beziehen. Ja, also so wie quasi wie so eine Hymne zum bestimmten Problem, die man dann auspacken kann. Ja, Rein raus ist auch ein Lied. Auf den ersten Blick denkt man natürlich an die Flüchtlingsproblematik. Für
Liegt
euch
auf der Hand, ja, aber
Geht es um Berlin, ne? Also
ist tatsächlich nicht so
Gentrifizierung.
gemeint. Also wir haben da Peter nämlich, als er mit dem Text auch ankam, haben wir gesagt, nee, Peter, das geht ja gar nicht. Fängst du jetzt an, hier über Flüchtlinge zu singen und so? Und dann hat er erstmal doof geguckt und hat gesagt, was interpretiert ihr denn bitte da rein? Das ist doch völlig
Völlig
anders
absurd.
gemeint. Also er konnte das gar nicht verstehen, dass wir das auf Flüchtlinge beziehen. Und dann haben wir noch so ein bisschen über den Text diskutiert und er hat aber gesagt, nein, das ist anders gemeint und das stehe ich auch zu und soll sich jeder denken, was er will, aber von meiner Sicht aus ist das ganz anders und ja, ich glaube, es geht eher um eine konkrete Situation, die er in Berlin mit einer U-Bahn erlebt hat, dass er wirklich in dem Moment dachte, alle wollen in die U-Bahn rein und ich will nur noch raus, also weil es so voll war.
Ja, dann macht auch der Begriff müssen Sinn. Also viele müssen hier rein, wir
Ja.
wollen raus, weil man fragt sich, wer muss denn nach Berlin, ja? Also muss man ja nicht. Viele wollen nach Berlin, klar. Und es ist vielleicht so dann der Gegentrend oder die Anti-Haltung zu sagen, wir wollen raus aus der Großstadt. Aber du, zwei von euch sind noch da, ne?
Ja, Micha und ich wohnen in Berlin,
Und
genau.
ihr seid auch treu oder bist du da eigentlich her? Weiß ich gar nicht.
Ja, ich wohne noch nicht ganz so lange. Micha wohnt schon sehr lange in Berlin, ich noch nicht so ganz lange. Und natürlich ist natürlich klar, dass wir gerne hier wohnen, sonst würden wir es nicht tun.
Ja, vielleicht ganz zum Schluss nochmal über das allererste Lied, Der Untergang. Ist ja auch
Ja.
ein schwerer Begriff. Es gab einen Film, der so heißt. Dann gibt es auch die berühmte Zeile, davon geht die Welt nicht unter. Hat ja auch schon eine Geschichte, diese Zeile. Ich glaube, es gibt da irgendwie so einen Schlager drüber, den man dann als Durchhaltesong den Soldaten vorgespielt hat und so ein bisschen.
Ja.
Und da ist halt dann auch wieder die Ironie, die ich da raushöre bei Peter und auch schon dieser Widerspruch, davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Also das ist ja auch erstmal, wo man dann aufmerksam wird und denkt, was soll das denn? Also das stimmt doch gar
Ja, ich
nicht.
glaube, das ist tatsächlich so gemeint, dass der Welt an sich als Körper, also an sich als Naturphänomen, das völlig egal ist, was da oben auf ihrer Oberfläche rumkriecht und wer es gerade kaputt macht. Also die Welt geht nicht davon unter, dass die Menschen die Umwelt zerstören oder irgendwelche schrecklichen Dinge machen. Davon wird unser Stern als solches nicht untergehen. Und worauf sich das bezieht, ist, dass der Mensch einfach für so wahnsinnig viele Katastrophen, also gerade in der Umwelt, zuständig ist, dass man sich dann nur noch mit so einem Fatalismus eigentlich stellen kann und sagen, ja, egal was wir jetzt hier anstellen, glücklicherweise wird es die Welt nicht betreffen.
Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, wenn du es nicht erklärt hättest, also der Welt passiert wahrscheinlich erstmal gar nichts. Wenn wir Pech haben, nee, reißen wir noch ein paar andere Kreaturen und Tiere und Pflanzen mit in den Abgrund, aber ich glaube, als erstes werden erstmal wir verschwinden.
Ich glaube, das ist wie der alte Witz, wo die zwei Planeten sich treffen und der eine sagt, oh, du siehst so krank aus, was hast du denn? Ja, ich habe Homo sapiens. Und dann sagt der andere, ach, das macht nichts, das geht vorbei.
Genau.
Ich glaube, so ist es gemeint.
Ja. Kurt, ich habe mir sonst keine anderen Songs ausgewählt zum drüber reden. Also man muss dazu sagen, bei diesem Album, das 13. über Menschen, es besteht aus 13 Liedern sogar. Man könnte über jedes einzelne wahrscheinlich eine Stunde reden. Also das ist wahnsinnig dicht, da ist wahnsinnig viel drin. Tolle Texte, also lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Aber ich würde sagen, wir belassen es bei den Auszügen. Ja, ich denke, ich habe trotzdem volles Haus in Freiburg im Waldsee.
Ja, ich würde
Und
mich freuen.
jede Menge Spaß.